Gut. Jetzt gehe ich zur zweiten Seite der Definition. Definition war nochmal, Armutsgrenze ist weniger als 60% des Durchschnittseinkommens. Was steckt in dieser Definition noch drin? Nämlich das, dass das Durchschnittseinkommen das Gegenbild zur Armut ist. In der Bestimmung liegt drin, das ganze Mittelmaß der Gesellschaft, die normalen Lebensverhältnisse sind das Gegenteil von Armut, per Definition. Genau, jetzt war ich zu schnell. Okay, ich muss noch eines mit einem Gedanken weitermachen, anschließend an das, was ich jetzt gesagt habe. Von dem Punkt aus stellen Sie Überlegungen an, wie kommt es denn dann zu der Abweichung vom Durchschnitt? Also, die Sache, Sie suchen nach einer Art von Grund von Armut, aber weil ja Armut bestimmt worden ist als Abweichung von Durchschnitt, fragen Sie danach, wie kommt es denn dazu, dass die Leute nicht mehr das kriegen, was der Durchschnitt verdient? Ja, und da kennen Sie im Armutsbericht und auch allgemein in der Gesellschaft, das weiß man ja, kennt man Faktoren, Risiken für Armut. Das ist Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter, Scheidung, Alleinerziehende, Kinderreiche. Damit ist der Armutsbericht dann mit seiner Ursachenforschung auch fertig. Der hat dann alles abgeklärt und sagt, ja, daran liegt es, wenn die Leute arm werden. Und das ist schon eine interessante Sache, weil da braucht man sich ja nur mal die Reichen anzugucken. Wenn die Reichen krank werden oder alt oder die fette Scheidung haben oder das fünfte Kind, das stimmt doch gar nicht, dass man damit einfach arm wird. Die Reichen können das alles abwickeln und bleiben weiter reich. Das stimmt also überhaupt nicht, dass es so ist, dass sich die Armut aus dem ergibt, dass es eben Sonderfälle des Lebens gibt. Sondern da muss man schon sagen, arm werden immer nur die, die arbeiten müssen, die Lohnarbeiter sind. Und deshalb ist auch, als wenn man danach fragt, was ist die Ursache, kommt man nicht darum herum, auf den Punkt der Lohnarbeit zu kommen. Bei denen ist es doch so, ja, als Lohnarbeiter, wenn da diese Schicksalsschläge kommen, wenn Zufälle eintreten, die anscheinend in dem normalen Leben von Leuten häufig genug vorkommen, nicht unbedingt jeden Einzelnen treffen, aber oft genug eintreten, dass dann die ganze Existenz zur Katastrophe wird. Kann man zurzeit ja in der Nürnberger Nachrichten jeden Tag wieder studieren, sind immer solche Beispiele, alles ordentliche, normale Leute, die durch irgendwelche Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen werden und überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen und im größten Elend leben. Daran sieht man doch, dass die Katastrophen beweisen, dass der Lohn nicht fürs ganze Leben reicht. Und da ist es ja nicht bloß so, dass es beim Lohn nicht so ist, dass er die Leute nie so reich macht, dass sie sich mal unabhängig machen könnten von der Armut, von der Arbeit. Das ist ja sozusagen banal. Das geht ja weiter darüber hinaus. Die bekommen einen Lohn, der knapp bemessen ist, wo Einteilen angesagt ist. Und zwar Einteilen beim Abwickeln der Notwendigkeiten. Wo es um Miete, Essen, Auto, Urlaub und so geht. Und es die wenigsten schaffen, sich Rücklagen für schlechte Zeiten anzulegen. Und es liegt daran, weil der Lohn auch gar nicht dafür vorgesehen ist, dass er auch noch fürs Alter und für die Krankheit reichen soll. Er wird ja auch nur dann gezahlt für die aktuelle Arbeit, die man leistet. Und aus diesem Grund weil der Lohn fürs Leben nicht reicht, ist es dann so, wenn diese Sonderfälle kommen, dann wird die ganze Sache zum Desaster. Wie leicht man aus dem normalen Leben bei uns abstürzen kann, das zeugt davon, dass der Durchschnitt, der nach Definition das Gegenteil von Armut ist, eine Form der Armut ist. Also, dass die Lebensverhältnisse, von denen normalerweise gesagt wird, mit denen kann man zurechtkommen, die sind das Gegenteil von Armut. Dass die nichts anderes sind als Armut. Um das zu verdeutlichen, noch einen Punkt zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die gesetzliche Sozialversicherung sorgt dafür, dass diese Sonderfälle des Lebens, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit betreut werden. Und das ist ein Dokument der Armut der Normalverdiener. Warum? Die Unkosten von den Alten und Kranken werden erstmal umgelegt auf die gesamte Summe der Werktätigen. Und die Beitragszahlung läuft so ab, dass es eine Zwangsversicherung ist. Weiß auch jeder, die Sozialversicherungsbeiträge werden unmittelbar vom Lohn abgezogen, bevor man auch nur einen Cent vom Lohn in die Hand bekommt. An der Quelle werden die abgezogen von den Sozialkassen, schon direkt beim Arbeitgeber. Auf was verweist es? Auf die Knappheit der Löhne. Dass dann nämlich die Befürchtung ist, die Vorstellung, wenn den Leuten das Geld in die Hand gegeben wird und gesagt wird, private Versicherungen, keine gesetzliche Regelung, dass es für andere Dinge ausgegeben wird. Und zwar nicht bloß aus Jux und Dollerei, sondern weil die Löhne so karg sind. Aus dem Grund ist die Vorsorge in unserer Gesellschaft als ein Zwangssparen organisiert. Zwangssparen deshalb, weil sich das da um lauter Leute handelt, die sich das eigentlich von ihrem Lohn gar nicht leisten können, eine Rücklage zu machen fürs Alter oder für die Krankheit. Und das merkt man den Arbeitseinkommen auch an, wenn mal die Sozialbeiträge abgeführt sind. Für die Mehrheit bedeutet es, obwohl sie ganz normal arbeiten, Vollzeit beschäftigt, können sie sich die besseren Konsumgüter, die es in der Gesellschaft gibt, und manch andere Annehmlichkeit überhaupt nicht leisten. Und auf der Seite derjenigen, die die Beiträge ausgezahlt bekommen, also der Beitragsempfänger, bedeutet es erst recht eine dürftige Existenz. Weil ja aus dem Lohn das rausgewirtschaftet werden soll, was eigentlich nicht drin ist. Man deshalb die Unkosten der Rentner, Kranken gering halten will. Dass die möglichst wenig kosten, damit es aus dem Lohn rauszuholen geht und damit die Arbeitgeber mit ihrem Anteil an der Sozialversicherung nicht zu arg belastet werden. Es ist also unsere Behauptung, die Lohnarbeit ist der Grund der Armut. Armut in Deutschland, das liegt nicht daran, dass es hier nicht genug Produktivität gibt. In der Gesellschaft ist es nämlich so, dass in puncto Fähigkeiten und Mitteln, die zur Verfügung stehen, hat man doch die ganze Produktion im Griff. Da herrscht kein Mangel. Das könnte alles ausgedehnt werden. Man sieht, dass die Arbeit Reichtum erzeugt. Bloß nicht bei denen, die die Arbeit ableisten, sondern bei den anderen, in deren Auftrag die Arbeit stattfindet. Und das ist notwendig so, dass das so läuft. Es ist kein Missgriff oder Abweichung oder schlechtes Management. Das ist eine Notwendigkeit, weil Arbeit im fremden Auftrag, die passiert doch nur dann, wenn sich der Reichtum von denen vergrößert, die sich die Arbeit eingekauft haben. Die Arbeiter und Angestellten, die bekommen doch nur ihren Job wegen den Kalkulationen, die die Unternehmer mit ihnen anstellen. Die werden nur dafür und nur dann angestellt, wenn sie eine lohnende Arbeit abliefern. Und in lohnende Arbeit steckt drin, wie wird Arbeit lohnend? Da muss ein Verhältnis hergestellt werden zwischen den Kosten, die das Kapital hat, und dem Ertrag auf der anderen Seite. Unter dem Gesichtspunkt, da muss die Differenz möglichst groß sein, dann sind die Gewinne groß. Kommt die Arbeit in den Blickwinkel, der Lohn muss niedrig sein und die Leute müssen viel Leistung bringen. Dann ist es ein guter Weg, um die Rentabilität sicherzustellen und die Gewinne einzufahren. Und in der Hinsicht, mit diesem Blickwinkel, niedrige Lohnkosten und hohe Leistungsdichte, wird der Gewinn gefördert. Das Resultat ist, dass für die Unternehmer, die die Arbeit einkaufen, die Arbeit die Quelle ihres Reichtums ist. Und umgekehrt ist genau das der Grund für die Armut der Lohnarbeiter. Die sind ausgeschlossen von dem Reichtum, den sie selber produziert haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt möchte ich nochmal zu unserer Einleitung gehen, zu den Kritikern am Armutsbericht, die sagen, da wird was verharmlost und beschönigt. Kein einziger von denen nimmt diesen Zynismus des Armutsberichts wahr, das Mittelmaß, der Durchschnitt, die normalen Arbeitskräfte, die normalen Jobs, dass die Armut sind. Die lassen sich genau auf das ein und befassen sich auch immer nur mit denen, die noch ärmer sind. Arme, alte, Kranke. Okay. Der Armutsbericht tut den Normalverdiener als das Gegenbild. Oh Quatsch. Entschuldigung, zurück. Zwei Sachen noch. Wir haben jetzt den systemischen Grund der Armut benannt. In der Hinsicht hat der Armutsbericht auch zwei Vorstellungen zu bieten. Die scheuen Sie sich also gar nicht zuzugeben, dass Armut was mit ihrer Wirtschaftsweise zu tun hat. Aber wie? Das erste Mal ist das Argument der Konkurrenz. Da lese ich jetzt ein Zitat vor. Ich glaube, es ist auch auf dem Zitatezettel. Das geht so.
Die Basis für die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger liegt in einer wachstumsorientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik mit einer damit synchronisierten Sozialpolitik. So entstehen die notwendigen Rahmenbedingungen für eine produktive Volkswirtschaft mit einem hohen Beschäftigungs- und Teilhabegrad. Freiheit und Wettbewerb bringen an ihren Rändern allerdings immer wieder Ungleichheiten in den Lebenslagen sowie in der ökonomischen und sozialen Teilhabe mit sich, die sich zwischen den Polen sehr guter Reichtum bis sehr guter, in Klammer Reichtum, bis sehr eingeschränkter materieller Ressourcen und Teilhabe, in Klammer Armut, bewegt.
Okay, wie bestimmen die den Grund der Armut? Den systemischen Grund, ja, in ihrer Vorstellung. Bestimmen sie in einer falschen Art, die geht so. Sie reden über die Konkurrenz als Ursache. Konkurrenz ist für die sozusagen der systemische Grund. Besprechen tun Sie die Konkurrenz erstmal als Basis allgemeinen Wohlergehens, die gute Sache. Armut stellen Sie fest an den Rändern des Gemeinwesens. Ja, und das mit dem Ton, ja, wo es um Konkurrenz geht, da gehört es ja dazu, weil in der Konkurrenz eben nicht jeder gewinnen kann. Also, wenn die zugeben, dass Armut zu ihrem System dazugehört, dann in einer Fassung, dass es da schon wieder bloß die Schattenseite von einer Sonnenseite ist. Also die Sonnenseite in der Idee, Konkurrenz ist doch die Seite Wettbewerb, das ist gut. Da vergleichen sich und messen sich Leute, das regt zur Leistung an, da wird für allgemeinen Wohlstand gesorgt. Ja, aber klar, wo man sich vergleicht und misst, da fallen auch immer welche raus. Das muss man mit in Kauf nehmen, wenn man diese goldglänzende Seite hat. Das ist die Schattenseite, die da das mit begleitet. Dazu ist zu sagen, dass die mit Konkurrenz einen ganz falschen systemischen Grund benennen. Es liegt nämlich nicht an der Konkurrenz, dass es Gewinner und Verlierer gibt.
Muss man, das liegt schon dran.
Ja, aber nicht in dieser Hinsicht, dass man sagt, das ist die systemische Ursache der Armut. Wenn man sich die Reichen betrachtet, Peter hat den Einwand gebracht, klar, Reiche können auch verlieren, die Unternehmer. Die müssen sich messen und da gibt es welche, die kommen auf dem Markt nicht zum Zug und gehen pleite. Aber arm werden die noch lange nicht. Das weiß man doch. Ein Unternehmer, der schafft es, sein Vermögen seiner Frau, seinen Kindern, irgendwem zu überschreiben. Das ist keine Ursache für Armut bei den Reichen, dass sie konkurriert haben. Am Ende mag es mal Einzelne auch noch treffen, aber das ist nicht das Prinzip.
Schickidanz, ich sage mir
Schickidanz. Schickidanz, ja, wir wissen es ja, Sozialhilfe und Frau Schickidanz. Arm sind nur die Lohnarbeiter. Und bei denen liegt es daran, dass die ja von vornherein sowieso nicht gewinnen können. Dass die ja einen Job haben, der sie sowieso nie aus der Existenzunsicherheit befreit. Und dass es bei denen, wenn sie dann die Arbeit auch noch verlieren, dass die ganz am Ende sind. Zweitens, zweite Version eines systemischen Grund von Armut ist eine Idee, die eine ziemlich tautologische Fassung hat. Es gibt im Armutsbericht zwei Statistiken zur Ungleichverteilung von Vermögen und von Einkommen. Da wird erstens gesagt, zur Spreizung der Löhne, knapp ein Viertel der abhängig Beschäftigten beziehen dabei einen relativ niedrigen Bruttostundenlohn, der unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Stundenlohns liegt. Und gleich danach, ganz unvermittelt, auch ohne die zwei Statistiken in Beziehung zu setzen, kommt die zweite Statistik zur Verteilung der Privatvermögen. Zur Verteilung der Privatvermögen ist es die Analyse, die Privatvermögen sind sehr ungleich verteilt. So verfügen die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung nur über gut 1% des gesamten Nettovermögens, während die vermögensstärksten 10% der Haushalte über die Hälfte des gesamten Nettovermögens auf sich vereinigen. Der Anteil des oberen Dezils ist dabei im Zeitverlauf immer weiter gestiegen.
Ja. Ist es wirklich so schlimm? Also passt auf, ich lese es vor. Die Privatvermögen sind sehr ungleich verteilt. So verfügen die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung nur über gut 1% des gesamten Nettovermögens. Also die Hälfte der Bevölkerung hat 1%. Während die vermögensstärksten 10% der Haushalte über die Hälfte des Nettovermögens auf sich vereinen. Also die Hälfte der Bevölkerung besitzt 1% des gesellschaftlichen Vermögens und 10% besitzen mehr als die Hälfte. Dabei ist der Anteil des obersten Dezils, das heißt, wenn man ein Gesamtkollektiv in lauter Zehntel aufteilt, dann heißt ein Zehntel Dezil. Der Anteil des obersten Dezils ist dabei im Zeitverlauf immer weiter angestiegen. Das heißt, die Reichen sind immer reicher geworden. Das war das Zitat.
Gut. Was ist das für eine Analyse? Ist die Armen sind arm, weil sie wenig verdienen und kein Vermögen besitzen, und die Reichen sind reich, weil sie viel verdienen und Vermögen besitzen. Wer hätte das gedacht, ja? Sehr überraschend. Inwiefern die zwei Sachen, Einkommen und Vermögen, was miteinander zu tun haben, interessiert diese Armutsforscher nicht. Die können aufschreiben in ihrer Lohnspreizung, dass der Anzahl der Niedriglohnempfänger inzwischen bei 25% liegt, und können zwei Zeilen weiter ihre Statistik machen, in der steht, dass der Anteil der Reichen am Reichtum in der Gesellschaft gestiegen ist und die Mehrheit nur noch 1% des Vermögens besitzt, und stellen keinen Zusammenhang dazwischen her. Die sind zufrieden, dass ihr Ergebnis ist, Einkommen und Vermögen sind ungleich verteilt. Das ist sozusagen die Schlussfolgerung von diesen zwei Statistiken. Ungleichverteilung des Reichtums als Grund der Armut. Und in diesem Punkt sind sich alle einig. Von der Bundesregierung, den Armutsforschern und auch diejenigen, die sich als Kritiker auf diesen Bericht beziehen, machen alle eine unterschiedliche Bewertung. Von der Version der Frau von der Leyen leicht bedenklich, über die Version vom Herrn Rösler, der heißt, macht gar nichts, alles völlig normal, kein Grund zur Kritik, bis zu den Gewerkschaften, SPD, anderen linken Organisationen, die das für einen Skandal halten, weil sich in dieser Gesellschaft ein Gerechtigkeitsproblem auftut. Und da möchte ich mal dazu sagen, was auch den Linken nicht auffällt. Der Skandal ist nicht die ungleiche Verteilung. Es stimmt nicht, dass der Skandal ist, auf einer Seite werden die Reichen reicher und auf der anderen Seite werden die Armen ärmer. Da muss man doch einen Zusammenhang herstellen dazwischen. Da müsste doch mal die Rede davon sein, dass es daran liegt, dass es da anscheinend unterschiedliche Qualitäten von Vermögen gibt. Dass es in der Gesellschaft Vermögen in der Art gibt, dass es erlaubt, dass man andere für sich arbeiten lässt, dass man sich die Früchte von deren Arbeit aneignet, dass man damit sein eigenes Vermögen vermehrt und die anderen so arm bleiben, wie sie waren.